an was erinnern Sie sich, wenn Sie an das Jahr 1492, 93 denken? Ja? Ja, die meisten sagen, Kolumbus bricht nach Indien auf. Halt, ja? Was war die Wirtschaftssituation? Welche Leute haben welche Erkrankungen gehabt? Keine Ahnung. Ja? Und ich glaube, dass wir uns bewusst sein sollen, dass wir in einer privilegierten Situation sind, wo wir noch ein bisschen zu spät dran sind, die Landmassen zu kartografieren, noch zu früh dran sind, um die Galaxie zu kartografieren und zu besiedeln. Aber wir sind genau der Zeit dazwischen.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Dr. Gernot Krömer. Es gibt Menschen, die arbeiten an Dingen, die sie selbst gar nicht mehr miterleben werden. Und Gernot Krömer ist so ein Mensch. Er ist Astrophysiker und er ist Direktor des österreichischen Weltraumforums. Und er hat sein Leben der Frage gewidmet, wie Menschen eines Tages den Mars erreichen können. Er selbst hat einige Mars-Simulationen an verschiedenen Orten der Welt miterlebt und auch mitgeleitet. Und was mich an Gernot vor allem fasziniert, ist das Bild, das er gezeichnet hat. Er braucht kein Ergebnis in seiner Lebzeit. Er denkt in Generationen und das, was er erwähnt hat, das hat mich ehrlich gesagt nicht mehr losgelassen. Keiner kennt die Schiffsbauer von Kolumbus, aber ohne sie wäre niemand irgendwo hingekommen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Gespräch mit Dr. Gernot Krömer. Welche eine Frage sollte sich jeder Mensch einmal stellen, Herr Krömer?
Ha. Wo bin ich, warum bin ich, wie bin ich, wohin will ich? Und zwar auf die fundamentalst grundlegendste Art und Weise das ganze Leben und das Universum betreffend.
Haben Sie schon Antworten darauf gefunden für sich selbst?
Ja, weil ich meine Rolle als ein Brückenbauer und Schiffsbauer verstehe, die vielleicht eines Tages die möglicherweise größte, abenteuerlichste, gefährlichste und komplexeste Reise unserer Geschichte überhaupt ermöglicht, nämlich eine Reise zum Mars. Das klingt so ein bisschen Science Fiction halt, aber wenn man lang genug in der Thematik drinnen ist, ist das auch Berufsalltag und das ist genau das, woran ich arbeite.
Haben Sie da meistens Sorge, dass Sie das gar nicht miterleben? Weil ich würde mal sagen, die ganze Forschung, was jetzt betrieben ist, heißt ja nicht, dass Sie noch miterleben, dass da wirklich auch dann die Früchte getragen werden.
Genau. Also während der Raumfahrt tätig ist, spürt sehr schnell, dass es eine Teamsportart ist, wo jeder seine Rolle hat und die Astronauten sind nur, wenn auch das Sichtbarste, aber nur doch ein Teil von einem viel größeren Team. Und genauso wie es bei großen Bauprojekten, von den Pyramiden anfangen, die über jede große Kirche manchmal auch Projekte sind, die über mehrere Generationen sich hinweg erstreckt haben, hätten die Leute nicht am Anfang gesagt, ja, es ist wurscht, ob ich die Vollendung erlebe oder nicht, aber ohne meinen Grundstein gibt es keinen Schlussstein. Ist bei mir genauso auch. Also wir sind vielleicht nicht die Generation, die jetzt den Fuß auf den roten Riten setzen wird, dafür bin ich immer spur zu alt, aber ich denke, keiner kennt die Schiffsbauer von Christopher Columbus, wie nach ihnen aufgebrochen sind, wie Amerika drüber gestolpert ist, aber ohne Schiffsbauer wären nirgendwo hingekommen halt. Und wir sind die Schiffsbauergeneration. Wenn man es einfach verstanden hat, dann merkt, dass es einfach eine Gruppentätigkeit ist, wo jeder seine Rolle spielt, dann versteht man auch, dass man nicht unbedingt beim letzten ausführenden Schlussstein dabei sein muss.
Wie viel Ego ist bei dieser Mission dabei? Ich stelle deshalb die Frage, weil es gibt ja auch sehr wohlhabende Menschen, die da einen Wettkampf in der Raumfahrt gestartet haben, schon vor einigen Jahren. Und da wird ja ab und zu unterstellt, das hat sehr viel mit Macht und sehr viel mit Egomanie zu tun. Wie sehen Sie das?
Also in der Raumfahrt gibt es verschiedene Gründe, warum Menschen sich engagieren. Aus meiner Sicht aus ist mal primär das Wissenschaftliche im Vordergrund stehen, zum Beispiel suchen nach Lebensspuren im Kosmos da draußen und die Frage zu beantworten, ob wir einzigartig sind. Für andere ist es ein Markt, der erschlossen wird, in Bezug auf was ist SpaceX oder Starlink oder wie sie alle heißen halt. Und ja, da kommt sicher auch ein bisschen auch dieser kompetitive Akt mit dazu, wer die größere Segeljacht hat, in Anführungszeichen, oder wer die größere Satellitenflotte hat. Es gibt auch den Aspekt des Powerplays, dass manche im Weltraum auch als eine Gefechtsdomäne sehen, wenn man es jetzt im Bereich Security sieht halt, und das hat uns die Geopolitik in den letzten Jahren sehr gut bewiesen, dass ohne Weltraum keine Kriege geführt werden. Und so muss jeder für sich, glaube ich, auch seine Motivation finden. Ich möchte das auch gar nicht irgendwie bewerten oder sagen, das ist gut oder schlecht, weil wer bin ich, um zu sagen, wie deine Motivation anzuschauen ist. Ja? Ich denke, letzten Endes ist das, was zählt, was hinten rauskommt. Und das ist, auch wenn es ein bisschen pathetisch klingen mag, letzten Endes der Schritt, der uns von einer auf die Erde gebundenen Gesellschaft zu einer multiplanetaren Gesellschaft entwickeln lässt, halt in 500 Jahren von jetzt an. Ja. Und da ist mir offen gestanden, die Sache, wie wessen Ego wie stark bedient wird, eher sekundär als das, dass zum Beispiel im Zuge dessen Technologien entwickelt werden, die wiederverwendbare Raketen ermöglichen, die eine zukünftige Erschließung des Mondes erlauben, halt, sage ich, whatever your reason was, you're my guest.
Warum brauchen wir einen zweiten Planeten oder warum streben wir danach? Weil wenn wir mehr auf die Erde geachtet hätten, auch in der Vergangenheit und jetzt schauen würden, würde dann der Drang verschwinden oder wäre der immer noch da?
Der Drang wäre trotzdem da. Weil der Drang ist ja nicht der, dass wir die Erde 1.0 hinter uns lassen und alles dann auf dem Mars übersiedeln. Halt, das wäre offen gestanden eher Humbug, sondern eher, dass ich sage, Raumfahrt hat uns die Möglichkeit gegeben, einen Blick nicht nur nach draußen zu werfen und diese atemberaubenden Bilder eines James-Webb-Teleskops anzuschauen, sondern auch den Blick zurück an uns selber. Wenn man sich anschaut, diese fantastischen Bilder von der Artemis-2-Mission, von der Erde am Horizont des Mondes untergehend, also kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und man darf nicht vergessen, der Grund, warum wir Menschen auch nach dem streben, was außerhalb des Horizontes, jenes des Horizontes ist, ist ja nicht in der vielen Neuzeit, sondern war eigentlich ein Überlebensrezept unserer Spezies seit 30.000 Generationen. So alt ist unsere Spezies ungefähr. Das heißt, es gibt in jeder Gesellschaft einen kleinen Prozentsatz an Leuten, die eine gewisse leicht erhöhte Risikobereitschaft haben, die es erlaubt, hinter den nächsten Hügel zu schauen und vielleicht neue Regionen zu erkunden, um neue sichere Plätze zu erforschen. Und das hat tatsächlich auch dazu beigetragen, dass wir der Spezies aus Ostafrika weiterentwickelt haben und es in einer Gegend leben wie in Tirol, wo eigentlich kein Mensch überleben dürfte, weil es gibt kalte Winter, wo wir erfrieren würden. Aber aufgrund von Technologie, also Quant und Heizung, ja, kann ich da überleben. Das heißt, wir sehen da schon ein Muster, dass wir immer schon in uns gehabt haben als Spezies auch. Wir sind im Grunde genommen, das ist ein Teil von uns, eine nomadische Spezies. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das anders wird, wenn wir uns von der Erde wegbewegen. Also ich würde sogar sagen, dass wir eine der letzten Generationen sind, die einen Mond zum Beispiel, einen Erdmond, als unbesiedelten Himmelskörper kennen. Unsere Enkelkinder werden seiner Welt hochblicken am Abend, wenn Neumond ist, mit einer Feldstrecke kleine Lichtpunkte oben sehen, die ein Lebenszeichen der Spezies sind, nach dem Motto, ein Statement des Universums, wir sind da draußen. Das wird genauso normal sein, wie heutzutage eine Antarktisstation, die vor 100 Jahren auch völliger Science-Fiction gewesen wäre.
Welche Zukunft erhoffen Sie sich?
Ich hoffe mir eine Zukunft, die es uns erlaubt, das Risiko von der Spezies zu minimieren, dass eine Technik dafür ist das Ausbreiten, auch auf andere Orte, wo wir mit technischen Möglichkeiten überleben können. Eine Zukunft, die es auch erlaubt, ein hohes Maß an Entfaltungsmöglichkeit für jedes Individuum zu ermöglichen, in einer sicheren Umgebung, wo man nicht um das Morgen fürchten muss. Also ich wünsche mir eine angstfreie Zukunft, die es uns erlaubt, unser volles Potenzial zu entwickeln.
Was sind da die negativen Seiten, die es geben könnte? Weil es gibt ja immer so dieses Positiv-Szenario, was entstehen kann, aber auf der anderen Seite gibt es auch immer die Möglichkeit, dass wir irgendwo falsch abbiegen. Sehen Sie das da auch irgendwo, einen Weg, der was falsch wäre?
Also ein Risiko ist immer mit dabei, weil natürlich die Entscheidung, welche Route ich nehme, um zu dieser idealisierten Zukunft zu geraten, verschieden sein kann. Und auch die Definition, die Wahrnehmung von Glück ist verschieden. Und da muss man nicht sehr tief an unserer Oberfläche kratzen, bis man auf sehr primordiale Gehirnstrukturen kommt, die dann sagen, okay, ich will mehr als der andere haben und das Gras ist auf der anderen Seite grüner als bei mir. Das heißt, wir sollten uns nicht die Illusion hingeben, dass ein zukunftsgerichteter Mensch grundsätzlich anders denkt als jemand, der vor 20.000 Generationen die Keule geschwungen hat, wie es Feuer erfunden worden ist. Das heißt, was wir aber tun können, ist, dass wir einen Layer einführen, der spätestens seit der Zeitalter der Aufklärung, dem Age of Enlightenment, auch in uns in uns lodert auch letzten Endes, dass wir einen Kompromiss finden können, wie wir auf eine Art und Weise zusammenleben können, die für uns genau diese positive Zukunft bringen wird. Und dass wir es schaffen, ab und zu einfach einmal zurückzutreten und sagen, ja, jetzt stelle ich mein Ego ein bisschen ab, um jemandem anderen mehr Luft zum Atmen zu geben.
Wie stellen Sie sich dann das Leben auf anderen Planeten vor? Gibt es da genauso Grundstücke? Gibt es da genauso Politik? Gibt es da genauso Demokratie? Was wären alternative Systeme, was es da geben kann?
Also die ersten Außenposten kann man wahrscheinlich eher vergleichen mit frühen Antarktis-Stationen. Das sind also sehr kleine Menschengruppen, die unter vielen Entbehrungen ein karges Leben fristen. Das wird kein luxuriöses Leben sein. Aber sobald die Communities groß genug werden, sobald die ersten Kinder außerhalb der Erde geboren werden, das ist nicht eine Frage von ob, sondern nur von wann, werden auch Gesellschaften entstehen, die ihre eigenen Regeln haben. Und aus der Geschichte unserer eigenen Spezies wissen wir, dass es dann gewisse Muster gibt, die immer wiederkehren. Autonomiebestrebungen, wirtschaftlicher Austausch, auch Konflikte oder so. Ich glaube, dass wir uns nicht der Illusion hingeben sollten, dass wir, sobald wir die Erde verlassen, diese grundsätzlichen menschlichen Triebe auch hinten lassen. Das stimmt nicht. Ja, das sehen wir auch schon in der nahen Erdumlaufbahn. Gibt es genauso auch Dramen und Liebe, Hass und Ekel und so weiter. Das wird dort auch so sein. Aber ich denke, das, was uns verbinden wird, ist nicht nur der gemeinsame Ursprung von einem Stammplaneten her, sondern dass wir auch so viele wirtschaftliche Verquickungen haben, so viel Kooperationszwang haben auch werden, dass auf unmittelbare Sicht ist der nächsten paar hundert Jahre, ich ist keine großen Staatenbildungen erwarte, unter Anführungszeichen, aber langfristig gesehen werden wir dieselben Muster wahrnehmen, wie wir sie auch in den letzten tausend Jahren bei uns auf der Erde wahrgenommen haben. Das ist prinzipiell nichts per se Negatives an sich. Ja? Man muss ja bewusst sein, dass wir da sehr viel Gesprächsbedarf haben. Ja?
Und dann im Umkehrschluss würde man aber auch, was Sie vorhin angesprochen haben, einfach ein erhöhtes Bewusstsein dafür benötigen, das Ego hinten anzustellen, dass das fruchtet, oder?
Ja, oder einfach eine Erziehung, die es mir erlaubt, dem anderen Freiraum zu lassen. Eine Atmosphäre der Toleranz, eine Atmosphäre der Wertschätzung, das sind schon ganz einfache Grundlagen, die man eigentlich im Kindergarten schon lernt halt. Und wenn wir schaffen, hier nicht durch Leid jetzt irgendwelche extremistischen Strömungen zuzulassen, dann denke ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
Woran glauben Sie, obwohl es keine Beweise dafür gibt, Herr Krömer?
Glauben ist Religionssache. Also ich habe Prinzipien und einen Wertekompass, ja, aber nicht, dass ich jetzt eine spirituelle Dimension zu der Sorge hätte. Ja. Ich kann nur aus dem jetzigen Wissensstand und meiner Erfahrung davor extrapolieren, wo die Reise hingehen könnte und sagen, okay, möchte ich das oder möchte ich das nicht und möchte es ändern, den Weg dorthin. Und das ist etwas, wo ich sage, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also ich kann ja nicht jemandem anders sagen, woran er glauben hat, sozusagen.
Wenn Sie bis an Ihr Lebensende jetzt denken, das, was hoffentlich noch weit in der Zukunft liegt, was denken Sie, kann bis zu diesem Zeitpunkt noch geschehen? Was könnte noch erreicht werden in Ihrer Lebzeit?
Ich denke, dass der Schritt dazu, dass wir permanente Außenposten des Menschen auf Mond und auf Mars haben werden, in meiner Lebenszeit noch möglich ist. Mein persönlicher Wunsch wäre, auf dem Mond spazieren zu gehen. Ja? Sollen wir Wünsche so setzen, dass sie knapp außerhalb der Reichweite sind. Ich sehe es ein bisschen wie Carl Sagan, der mal gesagt hat, er weiß nicht, was es ist, aber er kann uns versprechen, dass da draußen noch unglaubliche Wunder darauf warten, entdeckt zu werden. Und so gesehen bin ich jetzt nicht nur von dem fasziniert, wo ich selber den Finger drin habe, sage, okay, da kann ich ein bisschen abschätzen, wohin die Reise gehen kann, sondern ich bin relativ optimistisch, dass da draußen noch gewaltige Überraschungen auf uns warten. Vom wissenschaftlichen her, vom ästhetischen her, vielleicht vom spirituellen sogar, wer weiß, ja. Wo ich sage, wenn ich eine Botschaft hätte an die nächste, übernächste Generation, wie ich vielleicht dann nicht mehr sein werde, nicht mehr aktiv im Berufsleben sein werde, ist, ich bin der eine dieser Generationen, die nach uns kommen, weil sie genau diese Wunder auch entdecken oder einige von diesen Wundern auch sehen werden halt. Und was immer es auch ist, ich wäre gern dabei gewesen.
Sie haben den Mond angesprochen, man hört ja im Diskurs ab und zu oder öfters eigentlich den Mars. Denken Sie, dass jetzt eher der Mond Vorrang bekommt? Sie sind ja auch sehr speziell, was ich mitbekommen habe, auf dem Mars ausgerichtet. Ist das jetzt ein Duell zwischen den beiden? Können beide gleichzeitig Menschen beheimaten, ja, also oder was hat Vorrang? Also man hört ja, Mars hat die besseren Bedingungen, wenn man so möchte.
Genau. Also ob man jetzt Mars- oder Mondfan ist, ist ein bisschen eine Wahl, die man treffen kann. Rein gesellschaftlich und technologisch und auch ökonomisch können wir uns beides leisten. So nach dem Motto, when given a choice, take both. Ich sehe in den letzten 30 Jahren immer so eine Pendelbewegung zwischen einmal Mars, einmal Mond vorangehen. Jetzt ist der Mond wieder mit der Artemis-Mission, die ich super finde und ganz, ganz toll. Aber ich sehe auch, dass wir vielleicht sogar nicht das eine ohne das andere machen können halt. Also ich denke, den eine Destination komplett links liegen zu lassen, ist auch keine gute Idee. Ich persönlich, aber das ist meine Zwergenperspektive sozusagen, ist der Mars für mich interessanter, vor allem von der Perspektive der Astrobiologie her, das heißt auf der Suche nach Lebensspuren zum Beispiel. Und weil er eben lebensfreundlich oder erdähnlicher ist, hat er auch die besseren Chancen, denke ich, langfristig größere Gesellschaften zu unterstützen. Der Mond hat ein paar Nachteile. Der große Vorteil ist, er ist nahe und er kann damit auch als eine Art Testbed für uns fungieren. Aber das hat auch seine Begrenzungen und Limitationen.
Können wir uns irgendwann so auf die neue Umgebung anpassen, dass wir quasi so frei leben können wie auf der Erde? Also ist das möglich? Unabhängig von den Bedingungen?
Ja, das ist immer sehr relativ, ja, was man, wie weit man geht, um zu sagen, ja, das fühlt sich jetzt frei und unproblematisch an. Also wenn ich jetzt mit einer dicken Skijacke auf der Piste stehe, kann ich auch sagen, ja, das fühlt sich nicht frei an im Vergleich zu jemandem, der irgendwie mit der Badehose am Strand vom Mosambik herumlaufen wird. Auf der anderen Seite wieder, wenn ich es einmal gewöhnt bin, dass ich da gewisse Freiheiten habe, innerhalb eines abgeschlossenen Domizils in einer Kuppel zu leben halt, ja, tun wir eigentlich in Städten ja auch. Als man sich über eine Großstadt, eine Kuppel drüber denken würde, das würde einen optischen Unterschied machen halt, aber für das tägliche Leben keinen Unterschied. Habe ich alles, was ich brauche in der Stadt. Ja. Das könnten wir auch für Mars und Mond genauso vorstellen. Das heißt, es ist aus der jetzigen Sicht für jemanden, der viel in der Natur unterwegs ist, ein eingeschränktes Leben. Für jemanden, der als Stadtmensch irgendwo in der Großstadt aufwachsen wird und in Jakarta nie einen Umkreis von 10 Kilometern verlassen hat, außer vielleicht mal auf Urlaub, ist das genauso ein freies Leben. Also das sehe ich recht unverkrampft. Ja.
Welche Gefühle kommen bei Ihnen hoch, wenn Sie in einem Raumanzug sind?
Es ist eine Mischung aus eine gewisse Abhängigkeit von der Technik wahrnehme, genauso wie man, der mit einem Tauchen geht, ist auch von der Technik abhängig. Gleichzeitig fühlt man sich auch recht geschützt, wie eine Art Schildkröte in ihrem Panzer drinnen, wenn man doch auch von den harschen Umweltbedingungen aus eines Raumanzuges gut abgeschirmt ist. Und gleichzeitig auch ist man im Raumanzug nicht, um jetzt drinnen zu sein, schön zu sein, sondern um etwas zu tun. Ja. Gesteinsproben zu nehmen, Repeater aufstellen, was auch immer. Das heißt, man hat einen starken Sinn dahinter, einen Sense of Purpose auch. Und das ist gepaart mit den kurzen Augenblicken, wo man ein bisschen Zeit hat zum Reflektieren, wo man sagt, wow, in welcher privilegierten Situation bin ich, dass ich hier mit einem fortgeschrittenen Raumanzug-Simulator in der Wüste von Armenien oder Oman oder wo das andere Sahara stehe und das erleben darf, was andere als wahrscheinlich als Sneak Preview auf die Zukunft empfinden würden. Das heißt, es ist so ein bisschen auch dem Motto Boys and Toys, im Sinne von, wir dürfen mit Gerätschaften arbeiten, die im Nichtraumbereich viel später zur Verfügung stehen zum Beispiel. Und einfach diese Kombination zu haben aus Wissenschaft und Technik auf der einen Seite, auf der anderen Seite den Dialog mit einer Umgebung zu führen, die als, wie man es auf Englisch sagt, Magnificent Desolation, diese Wüste, faszinierende Wüste, weite Leere, das nichts da draußen ist und selber sich als Mensch dabei zu erleben. Und diese Kombination ist wirklich einzigartig, kann ich mir sehr empfehlen, das Gefühl.
Wie ist der Iterationsprozess bei so Raumanzügen? Also wie Technik und Wissenschaft, also wie viele Menschen arbeiten dann auch am Ende daran wie oft wird das dann erstellt?
Bei uns in Raumanzug-Simulatoren, kenne ich die Zahlen ein bisschen natürlich, haben viele hundert Menschen in Entwicklung mitgearbeitet und die Analogastronauten, wie ich, die da drinnen stehen, im Anzug selber sind nur ein Teil des größeren Teams. Das heißt, man ist auch nie wirklich alleine, sondern man hat eine Gruppe von Leuten im Hintergrund drauf schauen, passt das EKG und ist der Energiestatus in Ordnung, ist die Konnektivität in Ordnung und so weiter. Das heißt, auch hier spürt man wieder, man ist ein Teamplayer eigentlich. Und bei der Entwicklung selber geht man immer so in Iterationen, wo er möglichst frühzeitig Probleme erkennen möchten. Das heißt, es gibt wahrscheinlich 1000 Arten und Weisen, wie Menschen auf dem Mars zu Schaden kommen könnten eines Tages. Und mit dem, was wir machen, also sogenannte Analogforschung, sehen wir jetzt auf der Erde schon vielleicht 800 davon, wer weiß. Das heißt, wir sind nach dem Motto fail fast, fail cheap, have a steep learning curve. Das heißt, für jeden Fehler, den wir machen, sind wir eigentlich dankbar, weil wir ihn hier auf der Erde machen und damit korrigieren können und nicht aus dem Mars draufkommen, hoppla, wir vergessen, das und das einzubauen. Und das ist auch meine Hauptaufgabe eigentlich, zu wissen, wie die Verfahren, die Prozesse, die Materialien sich auf Mars auswirken würden, wo es Schwachstellen gibt und was wir jetzt auf der Erde bereits dagegen tun können. Also es gibt viele Konzepte von verschiedenen Raumfahrtagenturen auch oder auch von Raumentwicklungskollegen, wo ich hinschaue und sage, hey Jungs, so wird das nicht funktionieren, ja, weil wir schon vielleicht diese Erfahrung gemacht haben. Ja. Und das sind manchmal komplexe Fragestellungen oder schwierig zu testen, Dinge wie die Stopping Power für kosmische Hintergrundstrahlung ist recht aufwendig zu kalkulieren oder zu messen auch. Auf der anderen Seite gibt es wieder ganz triviale Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich im Raumanzug bin und dann zu schwitzen anfange, trotz Klimaanlage, beginnt meine Nase zu jucken. Ja? Und im Raumanzug niesen ist eine sehr schlechte Idee, weil kratzen kann ich die Nase ja nicht. Ja? Also hat jeder Raumanzug so ein RFE, Ressler-Fresnel Device, so ein Schaumstoffstück, da kann man sich die Nase reinrubbeln und da verhindert, dass man niest. Das ist kein sehr großes Hightech-Instrument natürlich, aber das erleichtert das Leben ungemein halt. Und das ist eine Kleinigkeit, die kommt man erst drauf, wenn man wirklich in der Wüste steht und schwitzt.
Wie weit ist der derzeitige Prototyp vom besten Prototypen entfernt, wenn man so möchte? Also wie viele Iterationen, was sind jetzt so die nächsten Schritte in der Iteration?
Ja, also die Iterationen für die Raumanzugsentwicklung sind immer in Sprints zu messen. Wir haben einige Technologien, wo ich sage, da sind wir praktisch maßreif. Also wie zum Beispiel die Materialien für die Außenhülle. Da hat es ein großes ESA-Projekt gegeben, wo wir mit drin gewesen sind und sagen, okay, da sind wir soweit. Ja. Dann gibt es wieder Themen, die auch ein Kind ihrer Zeit sind, wie zum Beispiel, wie viel Large Language Models AI baue ich in den Raumanzug ein, wie viel vertraue ich dem Ganzen zum Beispiel. Und da sind wir noch sehr früh in der Entwicklungsphase drinnen. Und da sagen wir, wenn wir im Labor was entwickeln, möglichst schnell schauen, wo sind die Grenzen, entweder im Labor oder im besten Fall im Feld draußen schauen, wo bricht das Ganze. Und dann wieder zurück ins Labor zu gehen, den nächsten Iterationsschritt zu machen. Ich würde einmal sagen, wir sind irgendwie so auf der Hälfte der Strecke, ist meine Einschätzung, würde ich sagen. Ja. Noch nicht, es gibt noch keinen Raumanzug für den Mars. Da gibt es ein paar sehr grundlegende Herausforderungen halt. Aber es ist nichts, wo ich sage, da gibt es einen Showstopper, an dem wir nicht vorbeikommen könnten.
Wo haben Sie bisher die besten Bedingungen erfahren, um so einen Raumanzug auch testen zu können? Weil es gibt ja verschiedene Ortschaften, wo man das vornehmen kann, höchstwahrscheinlich auf der Erde.
Ja, also es gibt eine Dutzendschaft von möglichen Analog-Sites, wo wir sagen, ah, da gibt es geologische Zwillinge auf dem Mars dazu, von der Korngrößenverteilung des Sandes angefangen bis hin zu irgendwelchen Wasserspuren und so. Das kommt immer darauf an, was man genau testet. Weil wenn es darum geht, zum Beispiel Sachen wie Windschliff von harten Regolithteilchen, das ist der Sand auf dem Mars da, zu messen, dann ist zum Beispiel die Dhofar-Wüste im Oman recht eine gute Idee oder auch die Nord-Sahara zum Beispiel. Wenn es darum geht, hingegen thermisches Verhalten zu messen, zu schauen, stimmen die Berechnungen unserer Ingenieure mit dem ein, was ich wirklich in der Kältekammer habe, da gehe ich in die Kältekammer rein bei minus 110 Grad Celsius. Haben wir auch in Tirol gemacht zum Beispiel. Ja. Das heißt, wir stückeln unser Mars in einzelnen Abschnitten. Manche müssen wir uns eher auf die mechanische Belastung konzentrieren, manchmal auf die elektrodynamische zum Beispiel. Also sagen, was passiert beim Ritzeinschlag auf dem Mars, am Raumanzug zum Beispiel. Und können damit eigentlich Stück für Stück unseren virtuellen Mars auf der Erde basteln. Die wirkliche Königsprobe wird dann sein, wenn auf dem Mars das Ding zum ersten Mal ausgeschleust wird. Das wird ein spannender Augenblick werden.
Was mich so interessiert, wie ist das mit dem Patentverfahren? Also versucht man da mit den verschiedenen Herstellern, die es gibt, zusammenzuarbeiten und sich auszutauschen, um das beste Produkt zu bringen? Oder gibt es da wirklich so sehr kompetitiv den Kapitalgedanken? Also wie kann man sich das vorstellen?
Okay, jetzt muss ich Sie leider enttäuschen halt. Wir haben da ganz andere Metriken. Unsere Metriken, das können wir uns messen, sind jetzt nicht der Return of Investment oder so, oder die klassischen Stakeholder-Parameter, was man in der Wirtschaft verwendet. Meine Währung sind zum Beispiel Publikationspunkte. Meine Währung sind einzelne Abschnitte in einem Requirements-Dokument, das eines Tages zur Entwicklung des flugfähigen raumtauglichen Raumanzuges führt. Das heißt, nachdem es eben sehr wenige Gruppen gibt, die sich weltweit mit dieser Thematik auf diesem Niveau auch beschäftigen, sind wir in einem vorwettbewerblichen Stadium. Das heißt, auch das Thema Patentschutz ist bei uns sehr, sehr untergeordnet, weil noch keiner weiß, wie die genaue Reise im Detail ausschauen wird. Und dass viele Technologien, die vielleicht patentfähig werden, bei gewissen Architekturen gar nicht zum Zug kommen, bedeutet, ich muss mir gut überlegen, was setze ich in den Patente um? Wer wird denn die Konkurrenz für das? Ich wüsste für das, was wir auf unserem Niveau machen, ich wüsste nicht mal, wer auf dem Niveau, in speziell dieser Nische hier, wirklich überhaupt auf selber Höhe mitschwimmen dort. Und dann ist eine Kostenfrage natürlich auch für Patentschutz auch. Und letzten Endes, wenn ich Patentschutz mache, erzähle ich ja nach außen, was ich genau mache. Und das ist vielleicht auch nicht immer ganz gewünscht. Also es gibt sehr wohl einige Dinge, was bei uns Open Source sind. Und dann gibt es ein paar Kniffe, wo man sagen, das gehen wir nicht nach außen so weit weiter. Ja. Und man ist dadurch auch im kollegialen Austausch mit anderen Arbeitsgruppen, in den USA zum Beispiel oder auch in Europa, wo wir noch nicht wirklich so einen wirtschaftlichen Druck verspüren, weil ein Raumanzug ist ja eigentlich nicht wirklich ein klassisches Produkt. Also wie viele Käufer gibt es denn für Raumanzüge? Ja? In Europa kein einziger. Ja? In den USA keinen, weil das einzige System, was noch entwickelt wird, ist ein Mietsystem, was sie für Artemis machen wollen. Das heißt, unsere Denke ist da ein bisschen anders, als man jetzt im klassischen F&E-Bereich in der Wirtschaft, in einer wirtschaftsnahen Entwicklung auch sieht.
Sehr spannend. wenn Sie sagen, Sie haben da einen immens großen Vorsprung, welche Rolle spielt denn Österreich in der Raumfahrtbranche?
Also es gibt in Österreich ein paar Nischensegmente, wo Rot-Weiß-Rot international sehr geschätzt wird. Das geht von der Erdbeobachtung anfangen über Elektroniksysteme oder bei uns in der Analogforschung auch dahinter. Wir können nicht alles abbiegen. Österreich hat jetzt keinen Raumflug, hier von der Raketen natürlich. Aber es gibt schon ein paar Nischen, wo wir gut dargestellt sind. Wobei man muss ganz ehrlich sagen, wir heißen zwar Österreichisches Weltraumforum, das ist meine Einrichtung, aber das ist ein historisch gewachsener Name. In unserer Einrichtung sind Leute aus 25 plus Nationen engagiert. Ich sage immer, unsere offizielle Arbeitssprache ist BE, Broken English. Und dementsprechend geht es ja wohl sehr international zu. Das, was wir gesehen haben, das war sicher eines der größten Lobe, die ich in meiner Karriere jeweils mitbekommen habe, war, da hat es ein Meeting im Bereich Analogforschung eben in Washington DC am NASA Headquarters. Und da sind die Kollegen, was genau was es war, haben am Tisch schon mal gesessen und haben gesagt, ja, da gibt es ein Problem, wollen wir weiter wissen halt. Da ist einer aufgestanden, hat da gesagt, ich weiß zwar keine Lösung halt, aber da gibt es doch da in Europa diese eine kleine Gruppe da, Ask the Austrians. Und das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, das ist offensichtlich auch angekommen, dass in dieser kleinen, bescheidenen Nische wir doch relativ viel schon probiert haben und auch viele Sackgassen gehabt haben und auch horrende Fehler gemacht haben. Das ist Teil vom Lernen auch dazu. Aber da sage ich, okay, wir wissen zwar nicht genau, welchen Detail, welche Schraube für einen endgültigen Raumanzug wohin gesetzt werden wird, aber wir sind so weit, dass wir ein Gefühl dafür kriegen, wie viel Komplexität so eine Mission hat. Das ist immer der Klassiker, dass auf den ersten Blick jeder große Plan eines Elon Musk grandios simpel ausschaut. Dort schickt das Starship hin und dann lassen Leute aussteigen und Sandsäcke auffüllen und machen eine Basis draus. Der Teufel steckt immer im Detail. Und das ist das, was die umbringt in der Raumfahrt. Du musst wirklich bis zum letzten Schrauben alles ausdividiert haben und sagen, so wird es eingesetzt. Du musst auf jeden Bauteil zeigen können und sagen, was ist, wenn der Bauteil nicht funktioniert?
Welche Nischen könnten noch besetzt werden von Österreich?
Also wo ich ein gewisses Potenzial sehe, ist im Bereich Downstream Services, also die Technologien, die weltraumbasiert sind, aber für Anwendungen auf der Erde optimiert sind. Im Bereich Erdbeobachtung, im Bereich Telekommunikation zum Beispiel, im Bereich Space Situation Awareness, das geht es um die ein Lagebild im Weltraum zu bekommen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass im Bereich Weltraumdiplomatie noch Luft nach oben ist, im Sinne von, können wir nicht aufgrund dessen, dass die Office for Outer Space Affairs der Vereinten Nationen in Wien sich befindet, das Weltraumbüro der Vereinten Nationen, dass man hier eine stärkere Rolle führen könnte im Bereich Weltraumschrottvermeidung, Space Debris Management zum Beispiel. Das sind jetzt nicht unbedingt industriell große Pakete halt, aber die ganz, ganz wichtig sind auch für die zukünftige Nutzung des Weltraums. Und ich denke, da hat Österreich einen guten Zugang, auch auf diplomatischer Ebene, und das könnte man durchaus noch ein bisschen stärker ausbauen, denke ich.
Wie kann man sich vorstellen, dass so ein Institut gefördert wird? Also wird das rein über den Staat finanziert oder gibt es da auch Privatiers, die was sagen, okay?
Ja, es ist ein Mischung. Also unsere Einrichtung ist mischfinanziert aus europäischen Geldern und ein bisschen auch nationalen Geldern auch. Wir haben auch Industriepartnerschaften mit dabei und vor allem, wir haben sehr viele Freiwillige auch bei uns. Also Freiwillige ist ein bisschen weit gefasst, wenn jetzt jemand in einer Masterarbeit oder Dissertation schreiben wird, ist er auch freiwillig unter Anführungszeichen, ist aber ein sehr qualifizierter Mitarbeiter, eine qualifizierte Mitarbeiterin. Und das erlaubt es uns, ein Kostenmodell zu fahren, das in der freien Wirtschaft nicht abbildbar wäre, und das können wir uns die Dinge leisten auch. Ja. Es ist, man muss aber auch ganz ehrlich sagen, das ist jetzt noch eine Art von Forschung, die noch nicht unbedingt nur mit weltraumqualifizierten Materialien arbeitet. Das heißt, wir können auch mit, ist ganz salopp formuliert, mit Bausmaterialien arbeiten und mit Softwareprozessen, die jetzt noch nicht durch die strengen Reviews durchgegangen sind, um Dinge auszuprobieren. Also wir, wie gesagt habe, fail fast, fail cheap, have a steep learning curve, das geht noch relativ kosteneffizient auch.
Wann denken Sie, haben so große Industrieunternehmen einen Change-Prozess? Also, weil ich habe sofort jetzt zum Beispiel an Liebherr gedacht, weil Liebherr ist ja so weit verzweigt in der Industrie und baut so viele verschiedene Produkte. Also wann gehen so große Industrieunternehmen her und sagen, okay, wir sehen da jetzt Potenzial und wir schauen, wie können wir das Know-how, was wir in der Firma haben, verwenden für solche Missionen? Weil das wäre ja sehr naheliegend, oder? Dass das Know-how, was vorhanden ist, dann für so etwas auch verwendet wird.
Ich glaube, die große Herausforderung hier ist zweierlei. Das eine ist, man muss den Kopf weit aufmachen und zu sagen, ich denke außerhalb meiner Branche. Und das ist etwas, wo wir manchmal den Anstoß von außen geben müssen. Das ist dann ein Impulsvortrag bei einem Firmen-Event, wo auf einmal Leute sagen, das, was wir machen, hat ja auch gewisse Möglichkeiten, den Weltraum zu eröffnen. Und das Zweite ist, man muss ein bisschen aus dem Alltagsgeschäft rausgehen halt, weil, ich sage jetzt einmal, Firmen wie Liebherr oder sowas, die sind sehr dicht in der operativen Entwicklung mit drinnen halt und dann Technologie entwickeln für ein Produkt, was in 2 Jahren am Markt sein muss. Wir denken ein bisschen in längeren Zeiträumen und längeren Entwicklungszyklen, die auch aufwendiger sind, wo nicht unbedingt der große Markt dahinter stecken wird. Also man muss hier an Transferdenken ermöglichen, das genügend Ressourcen freispielt, das jetzt bei Liebe oder bei irgendeiner Firma halt, genügend Leute sagen, hey, wir nehmen uns den Luxus und probieren einmal schräge Sachen aus, dass wir zum Beispiel umgekehrt Spin-In Technologien oder Prozesse aus der Raumfahrt bei uns in unserem Betrieb umsetzen. Oder Gegenrichtung Spin-Off, dass man sagt, aus meinem Bereich heraus, was kann in der Raumfahrt eingesetzt werden? Und dieses Privileg haben nicht viele Firmen, dass sich das leisten können, dass sie gute Manpower auf solche Sachen loslaufen lassen können. Bei den Firmen, wo wir das geschafft haben, dass wir diesen Connex herstellen konnten zwischen der Raumfahrt und unseren spezifischen Fragestellungen und dem operativen Betrieb eines F&E-Abteilung in einer großen Firma, das hat sich wirklich ausgezahlt. Also wir sehen da schon Beispiele von Firmen, die sich im High-Performance-Computing beschäftigen können zum Beispiel oder im Bereich, das geht hin bis zur Personalführung oder sowas, wo wir gesehen haben, dass manche unserer Technologien im ganz weitesten Sinne wirklich katalytische Effekte haben können. Ja.
Wo ist eigentlich der größte Markt im Weltall? Also kann man das schon beziffern? Also man denkt ja ab und zu kapitalistisch.
Ja.
Kann man das schon beziffern?
Bug Rogers, ja. Also im Augenblick ist es so, dass das meiste Geld in den ersten 500 Kilometer von der Erdoberfläche gemacht wird. Also es ist dort im Low Earth Orbit, dort werden Dienstleistungen angeboten im Bereich Erddruck und Kommunikation und so weiter, wo sich also ein Multimilliarden-Dollar-Markt abspielt, wo wir also so von jährlichen Revenue-Zahlen von 500, 600 Milliarden plus jedes Jahr reden. Das sind wirklich Volumina, die keine Nischen mehr sind. das hat die Wirtschaft erkannt, das hat auch die öffentliche Hand erkannt, weil sich natürlich jetzt im Low Earth Orbit kaum mehr wirklich große Raumfahrtagenturen jetzt breit machen und sagen, überlassen wir das bitte dem Markt, der mit allen Vor- und Nachteilen sich das zum Teil selber regulieren kann. Und damit kann man auf diese Hochrisikoforschung jenseits der nahen Erdumlaufbahn hinausgehen, Stichwort Artemis, Stichwort Mars-Expeditionen. Langfristig gesehen wird sich das verlagern, dass nicht nur der nahe Erdumlaufbahn relevant ist, sondern auch Themen wie Asteroidenbergbau Thema sein können. Klingt völlig nach Science Fiction, natürlich nur, wenn ich weiß, dass also der Asteroid namens Psyche in der Lage ist, also den Edelmetallmarkt der Erde komplett zusammenzuhauen, weil einfach so, weil da mehrere Trillionen Dollar an Wert drinnen stecken, ja. Dann würde ich Bergbauer sagen, also den Bergbauer, sondern Asteroidenbergbauer eines Tages sagen, hey, da ist wirklich viel Geld zu machen halt. Und es gibt tatsächlich Venture Capital Einrichtungen, die in Zeiträumen von 50 bis 100 Jahren planen, die schon jetzt sagen, welche Startups beschäftigen sich mit autonomer Navigation im vertieften Weltraum draußen? Welche beschäftigen sich mit dem Prozessieren von Oberflächenmaterialien, um zum Beispiel die Tarn draus zu generieren? Und die wissen natürlich, dass 99 von 100 Firmen da bankrott gehen werden, wo die Geschichte aufgefressen werden. Aber das 1%, was überlebt, das sind die großen Gewinner. Und wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, was da draußen an Werten fliegt, an Energie vorhanden ist, ja, dann ist es nur klug, von solchen Einrichtungen diese Langzeitperspektive auch im Auge zu behalten.
Welches Startup steht derzeit gut da? Kann man da Namen und Geschäftsmodelle nennen?
Welches Startup steckt da? Ja, schauen Sie, es gibt Tausende von Startups im Weltraumbereich, ja, jedes Jahr weltweit. Ich kann aber Beispiele nennen, die aus meiner unmittelbaren Umgebung sind, aber ich sage, ja, die haben es wirklich gut angelegt und die haben ein großes Potenzial. Das ist zum Beispiel die Firma Aurora Tech in Bayern. Das ist ein österreichischer CEO, by the way. Der ist zwar Spin-out von der TU München, sind inzwischen weit über 100 Leute auch dort. Und die machen Waldbrandmonitoring auf der Erdumlaufbahn. Im Prinzip fliegen Infrarotkameras mit sehr, sehr geschickten Algorithmen dahinter, die es erlauben, da frühzeitig Waldbrände weltweit zu detektieren und damit große Schadensmengen abzuwenden. Wenn man sich anschaut, was für große katastrophale Feuer es in Kalifornien, in Griechenland, in Australien jedes Jahr gibt. Ich würde behaupten, wenn diese Firma ihr volles Potenzial entwickelt, dann gibt es keine katastrophalen Großbrände mehr auf der Erde. Weil ich im Prinzip technologisch gesehen, ganz blöd formuliert, an brennenden Tesla identifizieren könnte. Das ist ein Beispiel. Anderes Beispiel ist die amerikanische Firma IC, auch das in Österreich drinnen. Da geht es um das Thema Space Situation Awareness. Wie kann ich das Monitoring von Weltraumschrott oder von Flottenbewegungen im Weltraum detektieren? Da geht es auch um Space Traffic Management letzten Endes. Ja. Ich denke an Firmen wie Fotec in Niederösterreich zum Beispiel, die sich mit Ionentriebwerken beschäftigen. Das ist ein ganz ein heißes Thema, wo es um Lageregelung für Satelliten geht und andere Technologien auch. Also es gibt schon auch im deutschsprachigen Raum sogar einige bemerkenswerte Startups. Manche haben ein immenses Potenzial, was Space Transportation betrifft. Zum Beispiel ISA Aerospace in München ist ein bekannter Name, die jetzt seit längerem versuchen, in Norwegen zu starten auch. Firmen, die Single-Stage-to-Orbit anbieten. Da gibt es auch eine deutsche Firma, die also ein altes Konzept wieder revitalisieren wollen, dass man mit so einer Art flugzeugähnlichen System in die nahe Erdumlaufbahn bekommt oder zumindest Suborbital Flights ermöglicht, wo ich dann zum Beispiel Hardware innerhalb von einer Stunde von München nach Sydney schicken kann zum Beispiel. Es gibt für sowas Anwendungsfälle auch. Also das ist ja das Spezifische am Weltraumbusiness eigentlich, dass man eine Technologie oder eine Dienstleistung in der Garage entwickeln kann, die auch nicht mehr der hochklassifizierte Reinraum sein muss. Und sobald mein CubeSat, also mein Kleinsatellit, in der Erdumlaufbahn bin, kann ich automatisch diese Dienstleistung weltweit ausrollen und muss nicht Land für Land eine Marketingabteilung aufbauen, die es mühsam der Reihe nach machen wird. Und wenn man das mal verstanden hat, wie relativ günstig und einfach der Zugang zum Weltraum geworden ist, man weiß, wie man es macht, ja, gibt es Möglichkeiten, die wirtschaftlich, also bei weitem noch nicht ausgelotet sind.
Mhm. Sehr spannend, sehr spannend. Herr Krümer, ich habe noch drei Fragen an Sie. Wenn eine Frage sofort korrekt beantwortet werden könnte, eine Frage, die Sie sich die ganze Zeit stellen, welche eine Frage wäre das?
Aus der Weltraumperspektive heraus, wo sind meine nächsten Nachbarn?
Interessant.
Ja.
Aha. Also Sie glauben, es gibt ein Leben außerhalb von uns?
Ja, sagen wir so. Wir kennen inzwischen mehrere tausend Exoplaneten außerhalb des eigenen Sonnensystems. Wir wissen, es gibt so ein paar Dutzend, die verhältnismäßig erdähnlich sind und wir kratzen aus der Oberfläche von dem, was da draußen ist. Das heißt, wenn ich sage, es gibt erdliche Planeten, die auch ähnliche Gravitationsverhältnisse haben, ähnliche Temperaturverhältnisse, ja, flüssiges Wasser auf der Oberfläche, da zu sagen, wir sind der einzige Planet, auf dem die Evolution gezündet hat, ist schon ziemlich ein mutiges Statement halt. Und wenn die Antwort lauten würde, es gibt da draußen nur uns, ja, und sonst nichts halt, wäre es eine ziemliche Platzverschwendung, um Carl Sagan zu paraphrasieren. Also ich denke, dass wir die erste Generation technologisch sind, die grundsätzlich das Entdecken von zweiten Erden in Reichweite hat. Und dann ist der letzte Schritt eigentlich nur der, dass wir nicht der einzige Planet sind, wo es auch Leben gibt. Also wenn man sich die Geschichte der Weltraumforschung anschauen tut, es hat immer das Prinzip des Anthropozentrismus gegeben, das heißt, man hat zuerst die Erde im Zentrum des Kosmos, man sagt, ist vielleicht doch die Sonne halt, und war es doch in die Sonne, weil es gibt viele Sonnen halt, da ist unsere Milchstraße, also unsere eigene Galaxie, im Zentrum des Kosmos gestanden halt. Und die letzte anthropozentrische Bastion, die uns bis jetzt verblieben ist, ist, dass wir der einzig besiedelte Planet sind. Und ich glaube, die wird auch fallen.
Wann wissen Sie, dass Sie sich eine Meinung gebildet haben? Weil ich glaube, in dem Zusammenhang, was wir jetzt gerade behandelt haben und alles, was wir besprochen haben und Ihr Themenfeld, verleitet auch immer zu einem gewissen Teil dazu, Verschwörungstheorien auch zu publizieren oder weiter zu verbreiten. Es gibt ja auch die These, dass die Erde eine Scheibe ist. Auch das hat sich ja gehalten. Und also wann wissen Sie, das ist jetzt eine Informationsquelle, da können Sie vertrauen oder wann wissen Sie auch, darüber habe ich mir jetzt eine Meinung gebildet und dahinter stehe ich jetzt?
Also ich glaube, wenn ich immer eine Meinung, wenn ich merke, dass ich eine Meinung gebildet habe, halt, dann muss das schon sehr auf soliden Beinen stehen halt und sag, was sind die Quellen gewesen, haben die Quellen auch entsprechenden Unterbau halt, ja. Das gehört auch dazu, dass man sich immer die Frage stellt, cui bono, wen nützt das, ja? Ein gewisses Statement auch. Das kann auch natürlich taktisch eingesetzt werden halt. Ich kann es das nicht an einem Punkt festmachen und sagen, okay, wenn die Bedingung erfüllt ist, dann ist es für mich ein gegebenes Ding, ja, weil ich weiß, in der Wissenschaft gibt es auch Dinge, was sie entwickeln natürlich, aber ich kann von wissenschaftstheoretisch sagen, dass zu einem gewissen Zeitpunkt eine noch nicht falsifizierte Hypothese etwas ist, mit dem ich arbeiten und leben kann. Ja. Aber man muss, glaube ich, immer diese Offenheit sich bewahren und sagen, ja, vielleicht habe ich mich geirrt. Ja. Und dieses ständige kleine Zweifeln im Hinterkopf ist ganz wichtig, vor allem dann, wenn ich es auch mit einer gehörigen Portion an Naivität verkoppeln kann halt. Naivität wird bei uns ein bisschen negativ konnotiert und sagt, du bist ein naiver Mensch halt, ja. Aber ich denke, dass die genuine Naivität, die wir als Wissenschaftler mitbringen müssen, ist ganz was Wertvolles, weil sie uns ein bisschen dieses kindhafte Fragen ermöglicht, warum etwas ist oder könnte es nicht doch anders sein halt. Und das dann doch manchmal die Quelle ist von neuen Entdeckungen. Und ich habe vor nichts mehr da als einen negativen Respekt, dass Leute sagen, sie wissen eh alles. Und das ist einmal so, ja, weil es geschrieben steht. Ja. Wir wissen, das ist ein Blödsinn.
Eine Frage habe ich noch an Sie, Herr Krümer. Was möchten Sie noch sagen?
Ich würde gerne nach außen tragen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die ein unglaubliches technisches Potenzial hat, es ermöglicht, neue Welten zu erkunden. Und unsere Zeit wird als jene Zeit in Erinnerung bleiben, wo wir zu neuen Welten aufgebrochen sind. In einem Geschichtsbuch in 1000 Jahren von jetzt wird das Wichtigste sein, was drinnen steht. Alles andere ist sekundär. Jede Katastrophe, jede Wirtschaftskrise oder sowas, die hat es immer schon gegeben halt. Aber dieses Aufbrechen, ja, an was erinnern Sie sich, wenn Sie an das Jahr 1492, 93 denken? Ja? Ja, die meisten sagen, Kolumbus bricht nach Indien auf. Halt, ja? Was war die Wirtschaftssituation? Welche Leute haben welche Erkrankungen gehabt? Keine Ahnung. Ja? Und ich glaube, dass wir uns bewusst sein sollen, dass wir in einer privilegierten Situation sind, wo wir noch ein bisschen zu spät dran sind, die Landmassen zu kartografieren, aber noch zu früh dran sind, um die Galaxie zu kartografieren und zu besiedeln. Aber wir sind genau der Zeit dazwischen. Halt. Und dieses Bindeglied zu sein zwischen diesen beiden Weltenzuständen sozusagen, ist ein Privileg, das wir, glaube ich, manchmal ein bisschen unterschätzen, dass wir das haben halt. Und so gesehen kann ich dann auch sagen, on to Mars.
Schön, schön gesagt. Sehr, sehr schön gesagt. Da würde ich mich gerade noch fragen, und vielleicht erlauben Sie mir noch die Anschlussfrage, wann missachten Sie oder wann verlieren Sie dieses Privileg aus den Augen? Also wie können Sie das täglich aufrechterhalten, immer wieder dieses Privileg hervorzurufen, auch zu sehen, in welcher Situation Sie sich befinden? Weil wenn es halt tagtäglich das tägliche Brot, die tägliche Arbeit ist, dann kann man es auch gern wieder verlieren.
Ich glaube, was ganz wichtig ist, und das gilt jetzt nicht nur für meinen Beruf, ist, man muss sich bewusst sein, wo sind die Batterien, wo ich mich wieder aufladen kann, sozusagen. Und wenn ich weiß, das tut mir gut, das kann sein, das Zusammenarbeiten mit sehr guten Leuten, das kann sein, diese inspirierenden Augenblicke, wenn man einen Raumanzug zum ersten Mal in einen Außenbordersatz in einer Mission machen wird, zum Beispiel. Das heißt, man hat irgendwie so seine Punkte, wo man sagt, das tut mir gut, das bringt mich voran. Und dann einfach ab und zu diese Überraschungen zu realisieren, heute, wenn ich nach Hause gehe und im Labor etwas gemessen oder bewertet oder entdeckt habe, wo ich weiß, gestern wusste das noch keiner, dann ist das schon eine unglaublich starke Motivation. Wir leben nach wie vor im Zeitalter der Entdeckungen. Und da ein kleiner, bescheidener Teil davon zu sein, ist ein Privileg.
Schön, sehr schön. Herr Krömer, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für das tolle Gespräch und Ihnen und Ihrem Team weiterhin alles Gute. Vielen Dank.